Samuels Berufung. Eigentlich gehe ich davon aus, dass Sie wissen, wer Samuel war. Und da steht auf meinem Konzept als erstes die Frage, wer war Samuel? Sohn von Elkana und seiner Frau Hanna. Sie war kinderlos und litt darunter, nicht zuletzt, weil die zweite Frau ihres Mannes sie deshalb kränkte. Darum bat sie Gott, ihr zu helfen und tat ein Gelübde. Wenn Gott ihr einen Sohn gibt, so soll dieser Gott gehören sein Leben lang. So kam es, dass Samuel, als er entwöhnt war, mit vermutlich 3 Jahren, schreiben die Ausleger, in die Obhut des Priesters Eli gegeben wurde und im Tempel, der damals noch Stiftshütte war, diente. Wie alt Samuel war, als er berufen wurde, ist mir nicht ganz klar oder habe ich nichts Genaues gefunden. Im Kapitel vorher heißt es lediglich, dass seine Mutter noch weitere Kinder bekam, was auch ein Stück Zeit dauert. Und in Vers 26 heißt es dann am Ende des 2. Kapitels, dass Samuel zunahm an Alter und an Gunst beim Herrn und den Menschen. Und dann kommt unser heutiger Predigttext. Aber ehrlich, eigentlich ist das ja auch gar nicht so wichtig. Ob er nun 10 oder 16 war, Gott erwählte den richtigen Zeitpunkt. So wie es für Samuel passte und so wie es Gott geplant hatte. Samuel war derjenige, der Saul und David zum König salbte. Und am Ende des Kapitels 3, wo der Predigttext herstammt, heißt es von Samuel: Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm. Und er ließ keines von allen seinen Worten unerfüllt, die er durch Samuel mitteilen ließ. So erkannte ganz Israel von Dan bis Beersheba, dass Samuel wirklich ein Prophet des Herrn war. Samuel aber gab das Wort weiter an ganz Israel. Samuel war der letzte Richter des Volkes Israel. Nach ihm kommen die Könige. Mit ihm endet also die Richterzeit. Und Samuel fordert im Kapitel 7 des 1. Samuel-Buches das Volk Israel auf, zu Gott umzukehren, Buße zu tun und fremde Götter zu vernichten. Keine Ahnung, was ihm davon bekannt war, was vielleicht neu. Der Predigttext steht in 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 10 und ich bin mal ein bisschen dreist, ich lese bis 15. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verlöschen und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum 3. Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin, leg dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, dass jeden, der davon hört, beide Ohren gellen. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schild willen, dass er wusste, wie seine Söhne sich schändlich verhielten, und hat ihnen nicht gewehrt. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli niemals gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfern. Und Samuel Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli von der Erscheinung zu berichten. Soweit der Text. Was mir als erstes aufgefallen ist, hat eigentlich gar nicht viel mit Samuel zu tun. In Vers 1 heißt es hier, zu der Zeit war das Herrnwort selten und es gab kaum noch Offenbarung oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, Visionen. Von Abraham, Mose und Josua wird berichtet, wie Gott zu ihnen sprach. Und selbst bei den Richtern finden wir es noch von Zeit zu Zeit, zum Beispiel beim Gideon in Richter 7, der Herr sprach zu Gideon. Hier heißt es, das Herrnwort war selten und Visionen gab es kaum. Gott schwieg. Warum? Wenn wir die vorangegangenen Kapitel lesen, lesen wir von gottlosen Priestern, Elis Söhne, die zuerst ihren eigenen Vorteil im Sinn hatten und nicht ihr Priesteramt. Es ging ihnen an erster Stelle um sich selbst. Und wir lesen von einem Priester, der sie zwar ermahnte, aber ihnen nicht wirklich Einhalt gebot. Davon, dass es wohl vorkommen konnte, dass man total besoffen vor dem Heiligtum Gottes erschien. Diesen Vorwurf machte zumindest Eli, der Hanna, Samuels Mutter. Und später, ich erwähnte es schon, in Kapitel 7 fordert Samuel dann das Volk auf, umzukehren, zu ihrem Gott von ganzem Herzen, ihn zu suchen und die anderen Götter beiseite zu tun. Ich dachte so, vielleicht hat sich's in Israel ganz gut gelebt, dann brauchte man Gott wohl nicht mehr so sehr. Und man vergaß ihn. Man vergaß, was er von seinem Volk erwartete. Und zu dieser Zeit spricht Gott zu Samuel. Er spricht ihn an, er ruft ihn. Der denkt natürlich erstmal ganz menschlich, dass sein Vorgesetzter, der Eli, etwas von ihm will. Fehlanzeige. Der schickt ihn wieder schlafen. Aber auch der Priester brauchte 3 Versuche Gottes, bis es bei ihm Klick gemacht hat. Da will jemand anders was von Samuel. Damit rechneten wohl die beiden überhaupt nicht, dass Gott von ihnen etwas wollen könnte. Samuel würde ich keinen großen Vorwurf machen wollen, aber Eli, der oberste Priester, der sollte doch eigentlich wissen, wie Gott handelt. Und so gab Eli dem Samuel einen Rat, den dieser nicht ganz befolgte. Eli sagte nämlich zu Samuel, rede so, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und was sagte Samuel? Rede, denn dein Knecht hört. Ich vermute mal, Samuel traute sich nicht, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Vermutlich war er es nicht gewohnt, er kannte die Stimme Gottes nicht. Aber, und das ist das Wichtige dabei, Samuel war gehorsam. Eli gegenüber, der ihn wegschickte, damit er sich mit Gott auseinandersetzt. Und aber dann auch Gott gegenüber. Unser Text, soweit wie ich es gelesen habe, endet ja damit, dass er fürchtete sich davor, Eli zu sagen, was Gott gesagt hatte. Wenn wir weiterlesen, werden wir erfahren, dass er es tat. Samuel war gehorsam und er tat das, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und so wurde er zum Propheten Gottes, den das Volk daran erkannte, dass alles, was Samuel sagte, eintraf. Wie ist es heute bei uns? Stimme Gottes hören, Offenbarungen, Visionen erleben, kennen wir das heute noch? Nicht? dann wäre die Frage zu stellen, warum nicht? Weil wir Gott nicht wirklich ernst nehmen, ihn nicht von Herzen suchen? Auch in Israel gab es noch Gottesdienste und Menschen, die nach Gott mit aufrichtigem Herzen fragten, zum Beispiel Samuels Eltern. Aber das Volk musste aufgefordert werden, die fremden Götter wegzutun. Wie sieht es da bei uns im christlichen Abendland aus? Oder was ist aus der frommen deutschen Nation geworden? Gab es die überhaupt? Oder wir erleben Gottes Reden. Bei Samuel hat Gott dreimal vergeblich gerufen und doch hat Gott einen vierten Versuch gewagt. Wie viele Versuche wird Gott wohl bei mir brauchen, bis ich reagiere? Und dann ist die Frage ja, wie reagieren wir denn? Mit Ignoranz oder Gehorsam? Samuel hätte ja dem Eli auch irgendwas erzählen können, irgendwas Belangloses, was Gott gesagt haben könnte. Denn es ist nicht ganz so einfach, dem amtierenden Priester wegen Gotteslosigkeit die Vernichtung seiner ganzen Familie mitzuteilen. Dabei war sein Fehler in Anführungsstrichen ja nur eine fehlerhafte Erziehung, ein Ausweichen vor der Konfrontation mit seinen Söhnen. Wenn wir ehrlich sind, sein Fehler war ungehorsam Gott gegenüber. Was ist das auch für ein Vorbild, wenn die Priester nur ihren eigenen Vorteil sehen und Dinge tun, die Gott missfallen? Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Israeliten es mit ihrem Gott nicht mehr so genau nahmen. Was sind wir Christen für ein Vorbild in unserem Land? Vor einigen Jahren wurde in meinem Beisein, nicht mir, aber ich war dabei, die Frage gestellt, ob es in unserer Gemeinde Propheten gäbe. Ich bin mal ehrlich, ich war erstmal überfordert. Was will der jetzt wissen? Propheten in unserer Gemeinde? Propheten, also Menschen, die Gottes Willen, seinen konkreten Plan den Menschen verkünden. Wie gesagt, ich war ein wenig überfordert damals, aber ich hatte einen guten Freund oder fromm formuliert einen Bruder im Herrn und den habe ich dann mal gefragt, wie denn das in seiner Gemeinde wäre. Ja, sie hätten welche in ihrer Gemeinde, meinte er. Allerdings ist aus dem Gespräch mir eher ein anderer Aspekt hängen geblieben. Er sagte nämlich dann noch dazu, nur manchmal traf das nicht ein, was sie sagten. Von Samuel heißt es, Vers 19 bis 20, also so ziemlich am Ende des Kapitels, Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm. Er ließ keines von all seinen Worten unerfüllt, die er durch Samuel mitteilen ließ. Und so erkannte ganz Israel, dass Samuel wirklich ein Prophet des Herrn war. Manche werden jetzt vielleicht von euch denken, das war damals so und ist heute anders. Richtig, es ist heute anders. Damals war der Heilige Geist nicht ausgegossen über die Menschheit, wie es heute ist. Jesus sprach ja in Johannes 16 davon, was wir vorhin in der Lesung gehört haben. Vers 13 hieß es da, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Gottes Wort können wir nur verstehen, wenn es uns der Heilige Geist offenbart. Sonst bleibt es vielleicht eine gute Literatur, ein wertvolles Kulturgut oder wie auch immer. Als Daniel Liebscher vor einiger Zeit mich mal wieder nach Gottesdienstterminen fragte, also ob ich mal wieder predigen könnte, und da waren einige Termine genannt, die aber nie alle für mich zugänglich waren oder für mich gedacht waren. Und ich habe ihm sinngemäß geantwortet, such dir was aus, es wird dann schon werden, denn mich auf eine Predigt vorbereiten hat für mich den Vorteil, dass ich mich mit Gottes Wort auseinandersetzen muss, was so im Alltag nicht oft geschieht. Wie intensiv beschäftigen wir uns mit Gottes Wort? Welchen Stellenwert hat es in unserem Leben? Und ich denke, da ist nicht nur allein das Bibellesen gemeint. Zugegeben, als ich während der Corona-Zeit im Homeoffice war, lief der ERF nebenbei, also der Evangeliumsrundfunk. Und zugegeben, ich habe so manchen guten Gedanken damals gehört und mitgenommen. Und nochmal zugegeben, als es dann Mittag das dritte oder vierte Mal kam, habe ich den Sender gewechselt. Aber gibt es solche Situationen, wo wir uns dem Wort Gottes in welcher Art und Weise auch immer aussetzen, zuhören und Gott die Chance hat, uns etwas zu sagen? Oder geht es uns eher wie den Israeliten? Uns geht's gut. Zurzeit haben wir keine Probleme. Wozu also Gott? In einer Predigt vor Jahren hörte ich, wir sollen Gottes Wort lesen und hören, damit der Heilige Geist, wenn es dran ist, uns nur auf die Schulter tippen muss und wir wissen, was er will. Wie sieht es damit bei uns aus? Eigentlich geht es ja um Berufung. Haben Sie eine Berufung? Ich kann jetzt schlecht sagen, ich habe keine. Schließlich habe ich in meiner letzten Predigt in Jakobi davon erzählt. Ich vermute mal, dass einige von euch erst einmal antworten würden, habe ich nicht. Wirklich? Zugegeben, ich glaube nicht, dass Gott jeden von uns in die Mission schickt. Aber Berufungen gibt es für uns alle. Wenn man in der Bibel mal ein bisschen nachschlägt, und ich bringe hier nur ein paar Beispiele, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Da steht zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 9, Gott hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind berufen, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Oder Galater 1, Vers 6, Gott, der euch in seiner Gnade zum ewigen Leben berufen hat. Ist uns das bewusst? Gott will, dass wir ewig leben. Er hat uns dazu berufen, mit ihm in Ewigkeit zu leben. 1. Thessalonicher 2, Vers 12, Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Es geht nicht um das Hier und Jetzt, sondern es geht darum, bei Gott zu sein, in seinem Reich, in seiner Herrlichkeit und das hier schon erleben zu dürfen. In 1. Timotheus 6, Vers 12, damit will ich dann an der Stelle schließen, halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat. Paulus schreibt dem Timotheus, halt es fest, dass wozu du berufen bist, in diesem Fall hier ewiges Leben. Und wie gesagt, machen Sie sich auf die Suche, es gibt noch mehr. Berufen und beauftragt, denke ich, sind wir als Christen alle. Aber wir werden nicht alle in die Welt hinausgehen, sondern wir können auch missionieren mit unserem Lebenswandel, bewusst oder unbewusst. Ich denke, das sieht bei jedem anders aus, wie er Gott dienen kann, wie er den Menschen Gottes Angebot bekannt machen kann. Die einen, wie gesagt, die gehen in die Mission, die anderen dienen treu an dem Platz, an den Gott sie gestellt hat, um Gott die Ehre zu geben. Apostelgeschichte 2, Pfingstgeschichte, die große Predigt des Petrus. Da heißt es am Ende, Apostelgeschichte 2,41, dass sich zu Pfingsten 3000 Mann taufen ließen. Aber die 3000, welche sich zu Pfingsten taufen ließen, wurden nicht alle in die Welt geschickt. Sie sind nicht alle in die weite Welt gezogen. Vers 47 können wir dann lesen, sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Das hat was mit Lebenswandel zu tun. Da merkten die anderen Menschen, denen ab da hat sich was geändert. Wie ist es bei uns? Haben wir den Blick Jesu auf die Menschen unserer Zeit, auf Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen oder einfach gesagt unseren Nächsten? Matthäus 9, 36 können wir lesen, als er die vielen Menschen sah, Jesus, ergriff ihn das Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Hilflos und erschöpft. Wenn ich manchmal in unsere Welt hineinsehe, da gibt es viele Hilflose, nicht nur die Politiker, die manchmal scheinbar keinen Plan haben, wie sie die Probleme lösen sollen. Wie ist das? Wissen wir um Gottes Hilfe, auch in unserem Alltag? Laden wir gerne unsere Probleme bei Gott ab und erzählen wir unserem Nächsten davon, wie der Herr uns geholfen hat? Und machen vielleicht damit andere neugierig auf unseren Gott? Ich hätte, diese Woche ein großes Problem gehabt. Ich habe mir einen, Traum erfüllt, der damit verbunden war, dass Solarzellen bei uns an der Hauswand so in ca. 5-6 Meter Höhe angeschraubt werden mussten. Meine beiden Jungs hatte ich schon geordert, dass sie am Freitag vorbeikommen sollten, mir mal helfen. Und wir wohnen ihn ja nur zur Miete, das heißt, wir haben einen Vermieter. Und er meinte mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Am Freitag erreichte mich dann von meiner Frau eine Nachricht, der steht schon auf dem Hof. Mittwoch, ich war noch auf Arbeit, da stand er schon auf dem Hof. Und als ich dann auch auf dem Hof stand, da waren die Vorarbeiten schon fast alle gediehen. Es waren noch ein paar Sachen zu klären. Und dann hat er mit seinem Radlader, mit noch einem, die Solarzellen hochgehoben. Meine Frau auch mit, ich verstehe nicht, wie man sich da vorne reinstellen kann. Mir reichen 1,5 Meter Leiter, um Angst zu kriegen. Und dann haben die Solarzellen angebaut. Wisst ihr, die Vorgeschichte habe ich weggelassen. Ich habe da Schiss vorgehabt. Wie soll das gehen? Handwerklich begabt bin ich nicht. Ich habe mir grundsätzlich auf den Daumen, wenn ich einen Hammer anfasse, auf eine Leiter steigen, 5-6 Meter hoch. Nee, danke. Und dann habe ich irgendwann, noch eine Woche vorher, angefangen und habe gesagt, Gott, du kennst mich. Und du weißt, was ich kann, was ich nicht kann und was gut und richtig ist. Sorge bitte dafür, dass die Solarzellen ans Dach kommen, ohne dass jemand Schaden nimmt. Und da ging mir es gar nicht um Vermieter oder wie auch immer, sondern mir ging es nur darum, dass keiner von der Leiter fällt, vor allem ich nicht. Und dann steht der Mann 2 Tage, bevor ich hätte überhaupt drüber nachgedacht, also nachgedacht habe ich schon länger, aber angefangen hätte zu arbeiten, steht er bei uns mit seinem Radlader und die Solarzellen waren vor 18 Uhr noch angeschraubt. Wisst ihr, ich hatte 2 Tage frei. Frei vom Grübeln, wie kriege ich das Problem gelöst? Frei davon, wie soll das werden? Ich auf einer 5 Meter hohen Leiter. Ich habe dann mal oben zum Bodenfenster rausgeguckt, da war ich dann so ungefähr auf der gleichen Höhe mit denen, die da gearbeitet haben. Aber erleben wir das noch? Trauen wir das überhaupt unserem Gott zu? Ist es nicht ein bisschen dreist, von Gott zu verlangen, dass er ein paar Solarzellen an die Wand schraubt? Aber er hat es gemacht, weil er wusste, dass das nicht geht. Aber erzählen wir das, dass wir einen Gott haben, der uns kennt, der uns persönlich nahe ist, der unsere Probleme vielleicht nicht so löst, wie wir sie uns vorstellen, aber der uns zur Seite steht, der uns lenkt und leitet, uns Hilfestellung gibt, wenn wir ihn von Herzen suchen. Ist uns bewusst, dass wenn wir niemandem etwas von unserer Beziehung zu Gott erzählen, wenn wir das vor unseren Bekannten, unseren Nächsten verschweigen, diese am Ende der Zeiten nicht in Gottes Reich kommen. Was macht das mit uns, dieses Wissen? Ist es uns egal oder betrübt es uns, wie Jesus, als er die Menschen sah, die hilflos waren? Wir sind berufen, seine Botschaft in die Welt zu tragen. Alle Christen sind das. Kann ich nicht. Denn ich bin nicht mehr gut zu Fuß, könnte jetzt einer sagen, und Arbeitskollegen habe ich schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Wisst ihr, dann könnt ihr aber definitiv noch eins, nämlich die Hände falten und Gott bitten, dass er Arbeiter in seinen Weinberg sende. Jesus hat das seinen Jüngern gesagt, dass sie das tun sollen, Matthäus 9, Vers 38. Jesus fordert seine Jünger auf, weil die Ernte groß ist und der Arbeiter wenige, um Arbeiter zu bitten. Ich denke, es ist gut, wenn wir mal darüber nachdenken, zu was hat vielleicht uns Gott berufen? Was sind vielleicht unsere Möglichkeiten, Gaben und Fähigkeiten? Und vielleicht bitten wir Gott, dass er uns unsere Möglichkeiten zeigt, wie wir für andere zum Segen werden können. Dass wir Rede und Antwort stehen dort, wo wir nach unserem Glauben, unserer Hoffnung gefragt werden. Und bitten wir Gott darum, dass unser Leben ihm zur Ehre dient. Amen.